Marke und Robe.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marke und Robe. Heute bin ich leider wieder mal alleine hier. Der Alex Meissner ist dienstlich verhindert, aber lässt schön grüßen. Ich habe einen ganz lieben Gast, den ich euch jetzt gleich vorstelle, nämlich die Bürgermeisterin der Stadt Magdeburg, Beigeordnete für Soziales und möglicherweise künftige Oberbürgermeisterin von Magdeburg, Simone Borris. Hallo Simone.
Grüß dich.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Wir hatten eine Podcast-Folge, das war im Dezember 2020. Da hieß es, Lutz Trümper tritt zurück. Alle waren total emotional berührt. Das war irgendwie so ein richtiger Moment, wo man geschluckt hat und gedacht hat, boah, da geht jetzt eine Ära zu Ende. Da warst du ja auch schon in der Leitung der Stadt. Wie war es für dich so?
Das war ein total emotionaler Moment, weil er hatte mir das kurz vorher erzählt, dass er das am 10. Dezember dort verkünden wird. Und ich habe das auch ein Stück weit verstanden, weil die ganzen Geschehnisse, die da im Vorfeld waren, die waren auch persönlich demotivierend, muss ich sagen, ja. Ja, dann war die Überlegung, was passiert jetzt? Wie geht das weiter? Weil es waren ja auch so viele Beigeordnetenpositionen, die neu zu besetzen waren oder neu besetzt gewesen sind. Wenn so eine komplette Leitung eines Haus, also einer Stadt, plötzlich dann nicht mehr mit dem verfügbaren Hintergrundwissen und der Vergangenheit existiert, dann ist das schon schwierig, weil der hat ein wahnsinniges Wissen, der kennt die ganzen Geschichten und der merkt sich auch alles. Mhm. Und ich finde eben auch, dass er für die Stadt kluge und geradlinige Entscheidungen getroffen hat, und insofern war das war ein Schock. Und das so kurz vor Weihnachten,
ja.
Und ja, mit der Option, warum macht er jetzt nicht bis zum Ende? Und dann hat er ja gesagt, er entscheidet sich dann nach Ostern.
Nee, wir waren auch alle total betroffen und fanden das echt schade, weil ich finde, oder viele Magdeburger, denke ich, und auch viele Nicht-Magdeburger finden, der hat die Stadt in seinen Amtsjahren so richtig gut geleitet, nach vorne gebracht und hat viel für die Stadt getan. Also wir hatten ja schon echt Glück mit unseren Oberbürgermeistern. Und aber da hattest du noch nicht überlegt, mal die Nachfolge anzutreten, oder hast du da schon mit dem Gedanken gespielt?
Nein, hatte ich nicht. Das war gar keine Diskussion. Was ich natürlich angestrebt hätte, wenn, wie ich vermutet hatte, Klaus Zimmermann angetreten wäre und möglicherweise auch gewählt worden wäre, dann auf alle Fälle Bürgermeister in der Stadt werden zu wollen. Also mindestens diese Position, weil zum einen ich lange genug dabei bin in der Stadt. Ich bin ja jetzt 31 Jahre in der Stadtverwaltung verhaftet und ja, mir eben auch Erfahrungswerte zugetraut habe und eben auch mit Klaus Zimmermann ein gutes Verhältnis hatte. Also auch da hätte ich mir das vorstellen können, Bürgermeisterin zu werden, Oberbürgermeisterin nicht. Auch vor dem gesamtfamiliären Hintergrund war das zu dem Zeitpunkt für mich nicht wirklich eine Option.
Was machst du als Bürgermeisterin? Vertrittst den Oberbürgermeister?
Genau, ich bin quasi die Allgemeinvertretung, nennt sich das. Also wenn Termine, die jetzt nicht im Ressort zuzuordnen sind, die er wahrnehmen müsste, er kann nicht, dann schickt er mich dahin. Also da sind so ganz witzige Termine dabei, Campingverband, Norddeutscher Campingverband, wo man sich fragt, jo, was macht da der OB? Und da schickt er einen dann hin. Ansonsten, wenn er Urlaub hat, aber er ist auch im Urlaub vielfach ansprechbar, wenn wirklich dramatische Dinge passieren, kann da, glaube ich, da brennt nichts an, da ist er da an der Seite. Also solche Dinge da halt, Urlaubsvertretung.
Aber die Amtskette durftest du noch nicht.
Nein, noch nicht, ich glaube, dran. Das ist nur ihm vorbehalten.
Finde ich auch. Aber probeweise.
Nicht besonders, also die ist bestimmt schwer. Ne? Das ist eine hohe Bürde, so wie das Amt ja auch eine entsprechende Herausforderung mit sich bringt. Nee, das noch nicht.
Das soll dir wahrscheinlich so ein bisschen die Bürde auch verdeutlichen, wenn du die Kette trägst, dass das Amt schwer
sein.
Ist.
Das kann sein. So wie die Rüstung früher, ja. Ein bisschen schützen und eine Amtskette tragen, ja, nee, das noch nicht.
Genau. Ja, 31 Jahre Stadtverwaltung, das ist beeindruckend.
Ich bin jetzt im 32. Jahr.
Ja.
Von klein auf angefangen quasi, ja, nach der Wende.
Mit 10 angefangen?
Mit 10. Ja, danke für das Kompliment. Schön wär's. Nee, die Zeit vergeht viel zu schnell. Nee, ich bin ja, also ich habe vom Grundsatz her bei der Stadt, quasi schon bei der Stadtsparkasse, meine Lehrausbildung gemacht nach der 10. Klasse, weil ich konnte kein Abitur machen. Es gab ja zu DDR-Zeiten, weiß nicht, weißt du wahrscheinlich, bist ja auch ein DDR-Kind, nur für wenige Menschen die Chance, auch für wenige Kinder die Chance, mit einem entsprechenden Abschluss zum Abitur zu kommen. Ne? Also man war Arbeiterkind, das waren meine Eltern beide nicht. Und trotz des super Durchschnitts von 1,0
Boah.
hatte ich keine Chance. Also weder in der ersten Klasse, in der 8. Klasse noch in der 10. Klasse. Also beide Male habe ich die Schule dann mit 1,0 das Schuljahr beschlossen. Hatte sogar die letzten wieder hier in Gold. Putze ich zu Hause auch noch fleißig,
Hast du die
weil
noch?
die habe ich noch
Hey,
knallhart abgehoben.
cool.
Ja. Naja, und wie gesagt, dann hätte man Berufsausbildung Abitur machen können. Das war ja dann auch eine tolle Geschichte. Und das hat dann deswegen nicht funktioniert, weil ich hätte dann in den Bausektor gehen müssen. Also es gab den Baufacharbeiter mit Abitur in dem Jahr Abgang. Finanzkaufmann, wie es noch hieß damals, das gab es nur alle 2 Jahre in Magdeburg und ich wollte nicht von zu Hause weg. Ich wollte aus meiner Stadt nicht weg.
Nee, das kann ich verstehen.
Von den Eltern vielleicht schon manchmal, aber weil man ja doch eingeschränkt viele Sachen nicht durfte, das war ja doch sehr streng zu Hause. Aber ich habe mich dann halt entschieden, gut, du machst die Ausbildung normal. Wollte eigentlich Goldschmiedin werden. Das ging dann aus gesundheitlichen Gründen nicht, weil da ein kleines endogenes Ekzem gegengespielt hat. Man musste doch mit Säuren und sowas
Die
arbeiten.
Goldallergie?
Der Goldallergie, ja, die Goldfarben, nee,
Die einzige
das
Frau
nicht.
mit Goldallergie?
Nee, ich trage auch heute kein Gold, nee. Ja, das war dann nicht möglich. Also ich bin so eher mehr kreativer Mensch gewesen, so ins Büro oder die Sparkasse denn da, so mit den alten Frauen, wie man gesagt hat, ne? Weil aus heutiger Sicht sage ich mir immer, die Älteste war 31, die Jüngste war 31 und dann sagt man alte Frauen. Ja, war dann auch in der Lehrausbildung die Lehrlingssprecherin. Dann Dr. Hammerschmidt war damals noch der Sparkassendirektor. Ja, war eigentlich immer bereit, Verantwortung zu tragen, ne? Und gern organisiert, dann mal so eine Mondschau organisiert für die Truppe da, wie hieß denn das damals, Lehrlingsheft, also dieses Heft, Gruppenbuch geführt, das Gruppenbuch geführt. Wir waren ja 10 Lehrlinge in Magdeburg. Ja, das war schon ganz witzig. Ja, und dann bin ich zum Studium gegangen.
Was hast du studiert?
Ich habe Betriebswirtschaft studiert, wollte eigentlich in Berlin studieren, an der Außenhandelsfachschule, weil mit Berufsausbildung konntest du ja dann im Prinzip nur eine Fachschule besuchen zu DDR-Zeiten. Ja, du konntest dich nur an einer Fachschule bewerben und Berlin Außenhandelsschule hätte ich dann ein Wartesemester oder ein Wartejahr haben müssen. und da habe ich mich dann entschieden, nee, ich will jetzt nicht zu Hause rumdümpeln, ich will jetzt gleich studieren und habe mich dann in Berlin an einer Bekleidungsfachschule beworben, auch für Betriebswirtschaft. Und die haben dann auch zu wenig Studienplätze gehabt und haben dann nach Reichenbach im Vogtland vermittelt.
Nach
also
Reichenbach.
Reichenbach im Vogtland.
Da kamen irgendwie die Postkarten her, weiß ich noch, oder?
Echt?
Doch, die DDR-Postkarten kamen irgendwie, die müssen irgendwie einen Verlag gehabt haben, einen
Das kann
großen
sein.
Verlag.
Sie hat noch eine Textilfachschule,
Ah ja.
wo man auch Betriebswirtschaft studieren konnte.
Aber das ist ganz schön weit weg von Magdeburg.
Das war ganz schön weit weg, ja.
Ja.
Es war auch auf eine Art schön. Man
Ja.
war quasi von zu Hause doch relativ weit weg und konnte endlich mal das machen, was man wollte. Fast gab es ja auch ein Wohnheim, wo man untergebracht war. Ja, und da habe ich dann quasi neben dem Studium die Studentenclubleitung übernommen. Und
Ist
habe das
auch
auch
nicht.
gut geführt. Also wir haben dann ja am Ende, also das war ziemlich schlecht geführt, war mit Minus unterwegs und ich habe das dann hingekriegt, dass wir tatsächlich mit einem Plus abgeschlossen haben und musste das dann natürlich nach dem Studium übergeben an eine nächste Truppe.
Und die hast du dann wieder runtergewirtschaftet, oder hast du
Ja, das ist so. Ich bin ja
Tatsächlich.
nochmal ab und zu da runtergefahren. Du
Ja.
musstest ja dann auch, wenn du die Arbeit geschrieben hast, nochmal mit deinem Mentor da vor Ort dich treffen. War eine ziemlich trostlose, verlassene Gegend. Aber man konnte zum Beispiel Skifahren nach Klingenstein, glaube ich. Ne?
Klingenthal,
Klingental, jawohl.
Klingenstein,
Jetzt ist das Klingental.
da
Genau.
waren die Langläufer oder die Biathleten. Ne, die Biathleten waren in Oberhof. Ich glaube, irgendwie in Klingenthal gab es auch so eine Sportschule.
Klingenthal und dann hat es auch den Fichtelberg, genau.
Ja.
Da sind wir dann eben mit dem Skilager hingefahren. Die Schule hatte eine Komplettausstattung. Du
Ja.
konntest ja auch mal ausleihen am Wochenende, weil du konntest ja nicht immer nach Hause fahren. Das Studium ging ja auch bis einschließlich Samstag und dann haben sie erstritten, die FDJ-Leitung, dass du eben ein Wochenende mehr nach Hause fahren darfst.
Ja.
Und im Winter hat es natürlich diesen Ostseezug nicht. Da musste man in Leipzig umsteigen. Naja, das war schon ganz schön lang, 6 Stunden Fahrzeit.
6 Stunden, ui. Ja, fährst du nicht mal eben. Wäsche wechseln.
Wir hatten eine Waschmaschine, eine WM66 im Wohnheim.
Für 100 Leute, oder?
Nee, so viel war es nicht. Ich glaube, die Fachschule war auch gar nicht so groß. Ich kann heute nur sagen, 48 Jungs gab es, weil die hatten ihr eigenes Wohnheim.
Und da hast du deinen Mann kennengelernt?
Nee.
Nein.
Nein, Gottes Willen, nein. Ich bin dann, meine Eltern haben mich gerettet, ich musste nicht da unten irgendwo bleiben. Die haben mich dann nach Magdeburg geholt und ich habe bei Rationalisierung für Öl, Margarine und Hefeindustrie angefangen.
Aha, ist ja wieder was ganz
VW-Ration.
anderes.
Ja,
Von der
Betriebswirtschaft.
Bekleidung? Ja, klar.
Naja,
Ist
gut,
ja
die
universell
Bekleidung.
einsetzbar, aber.
Ich habe ja nicht, leider nicht Kunst studieren können oder sonst irgendwas, sondern dann eben Betriebswirtschaft, noch ein bisschen was Trockeneres.
Und die kreative Ader, hast du dir die bewahrt? So, wenn du mal so.
Jo, ich male ab und zu mal Bilder, wenn ich mal
Aha.
Zeit habe. Es liegt das letzte, glaube ich, schon eine Weile zurück. Ich hatte mal angefangen, den Magdeburger Dom, der ist schon in Bleistift aufgezeichnet auf die Ölleinwand, aber dazu, ja, hat es nicht gereicht. Ich habe auch ganz viel Sachen genäht zu der Zeit. Man hatte ja nicht so viele Möglichkeiten. Also hat man aus Scheuerlappen Futter genäht und aus Bettlaken. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Aus Gardinen hat man die Netzgardinen dann mit eingefügt in die Klamotten. Ja, sowas. Oder Kneten als Kind dann auch verkauft. Also
Okay, und dann Magdeburg zurück. Welches Jahr haben wir jetzt so ungefähr? So das
84.
84,
Genau.
alles klar.
Da bin ich dann zurückgekommen und von Ratio, da war ich gar nicht lange, weil da hat mich das Kombinat Öl und Margarine entdeckt.
Kombinat
Ja,
Öl und Margarine.
Öl und Margarine.
Wo hatten die ihre Zentrale? In Berlin.
Berliner Chaussee.
Ach,
Die
in
saßen an der Berliner
tatsächlich.
Chaussee
Ja.
und wir hatten Außenbetriebe in Riesa. Da kamen die hart Kokosfettwürfel her und an der Ostsee, da gab es auch ein Werk für Soßen. Zu DDR-Zeiten gab es ja ein paar tolle Soßen und die kamen von da oben. Und auch die Heringe und so eingelegt, die haben wir ab und zu mal bekommen. Genau.
Ich kann mich nur noch an Grilletta mit
Das nicht.
Jägersoße
Wir haben auch Eis
erinnern.
gemacht. Es gab die Kokospalme. Das war auch ein Ableger von unserem Betrieb dort.
Stimmt.
Also
Ja.
Schellheimer war der Stammbetrieb und
Ja.
ich war beim Kombinat. Und meine Schwiegermutter war im Stammbetrieb.
Ja.
Die war BGL und naja, glaube ich, auch die vertretende Parteivorsitzende. Ja, und die hat mich quasi dann mit ihrem Sohn verkuppelt. Also die habe ich 85 kennengelernt.
Also bei Margarine.
Bei der
Bei der
Margarine,
Margarine.
ja.
Bei Margarine machen.
Genau, der war, den haben sie in die FDJ-Leitung gebracht und da haben wir uns dann quasi kennengelernt. Ich war nämlich neben der Aufgabe als Beauftragte für Jugendpolitik im Kombinat auch noch dann im FDJ-Sekretär, wie das so war.
Wer da einigermaßen was auf der Kirsche hatte,
Der wurde
der wurde
eingefangen, das war
für
so.
solche Jobs verpflichtet.
Immer irgendwelche Leitungspositionen, egal auf welcher Ebene.
Ja,
Genau.
aber es kommt dir ja jetzt zugute.
Jo, es ist das Naturell. Ich habe das ja auch mal im Interview zu Sören Tümmler gesagt. Also, du musst einfach Lust auf Führen haben. Wenn du das nicht hast und wenn du das nur machst des Geldes wegen oder weil man dich eben in die Position gehievt hat aus irgendwelchen Gründen, dann musst du es lassen. Weil du musst da mit Herz und Blut dabei sein, sonst wird das nichts. Und es ist eigentlich auch egal, an welcher Stelle du Führungsaufgaben übernimmst. Weil in der Regel hast du 90% Führungsaufgaben und 10% ist tatsächlich das, was du fachlich können musst. Du musst die Leute identifizieren, die was drauf haben und musst deren Stärken nutzen, um deine Schwächen zu kompensieren. Das ist das, was manchen auch schwerfällt, zu sagen, okay, ich habe da eine Schwäche und ich lasse aber den Stärkeren dann auch zum Zuge kommen.
Du musst den anderen Luft zum Atmen lassen. Ja, die
Genau.
müssen irgendwie schon.
Das ist in der Verwaltung nicht ganz einfach, das
Ja.
weiß ich.
Stichwort Verwaltung. Dann kommt ja jetzt irgendwann 1990, kommt die Wende.
Nee,
Wie war das so?
erstmal
Ah.
kamen da zwei Kinder dazwischen.
Ja,
Also das erste
okay.
ist 86 geboren. Und dann habe ich auch den Betrieb gewechselt nachher. Habe also 86 auch im Fernstudium angefangen. Das ist immer diese Irritation, dass ich Diplomkauffrau abgeschlossen habe. Habe ich nicht. Ich habe also vor der Wende, nach der Geburt, sofort angefangen damals hieß es, glaube ich, auch TH oder TU. Jedenfalls da habe ich dann angefangen, sozusagen den Diplomabschluss zu erwerben. Und dann kam die Wende dazwischen. Als die Tochter geboren war, habe ich mal kurze Pause gemacht, kam die Wende dazwischen und dann habe ich nach der Babypause bei Herr Tohl angefangen. Nee, vorher angefangen. Vorher bei Herr Tohl angefangen, genau. Vor dem Kind.
Die haben da irgendwie Chemie gemacht, ja? Herr Tohl?
Die hatten Salze, genau, Öle,
Ja.
Salze.
Ja.
Die haben Chemie gemacht. Also von der Lebensmittelindustrie dann in die Chemieindustrie. Und die hatten zum Beispiel auch an der Elbe unten das Salzwerk. Da, wo eben auch der Boden so schön kontaminiert ist, wo man so viele schöne Sachen machen könnte für diese Stadt, da war eben auch das eine Außenlager von Herr Tohl. Ansonsten saßen die in Rothensee.
Und das Zeug haben sie dann in die Elbe gekippt.
Ich weiß es nicht. Also ich bin in dem Werk, glaube ich, nie gewesen. Ich war nur im Stammwerk und habe da Absatzwirtschaft gemacht, Gruppenleiterin.
Kannst dich auch noch erinnern, wie die Elbe früher gerochen hat?
Ja,
Also das ist irgendwie
auf
was,
alle
was mir
Fälle.
immer wieder auffällt, wenn ich irgendwie über diese Strombrücke gehe, dass man nichts riecht. So
Ja,
als Kind diesen Geruch,
stimmt,
den
ja.
habe ich immer noch irgendwie so ein bisschen in der Nase. So,
Modrig, mit Fettschichten so drauf,
ja,
ne?
ist ja auch irgendwie dann am Ende schon gar nicht mehr zugefroren, wenn es 10 Grad minus waren, weil da so viel Chemie drin war.
Würde man heute keinen Elbbadetag machen, den ich
Nee.
ja auch schon mal mitgemacht habe.
Warst du auch schon, ne? Elbe
Ja,
baden?
Elbe baden ist doch einmal im Jahr.
Ja.
Und da bin ich mal gebeten worden, mitzumachen,
Mal
in den
reinzuspringen.
kalten Flug zu springen, genau.
Bist du durchgeschwommen durch die Elbe?
Nee, wir sind ja nur an diesem Ableger da,
Ja.
an dem Wasserfall. Das ist ja nicht wirklich kritisch.
Ich habe das einmal gemacht in Hohenwarte, da war Elbe-Badetag und da konnte man tatsächlich, da ist so ein Rettungsschwimmerboot nebenher gefahren, konnte man tatsächlich ans andere Ufer schwimmen. Aber da treibt man schon ganz schön ab.
Das ist
Also
gefährlich. Also wir haben noch
ich.
das Entenrennen auf der Elbe gemacht. Ich weiß nicht, ob
Ja.
du das mal gesehen hast.
Ja.
Mit Herrn
Ja.
Schmidt und
Ja.
mit Christian Beck und mit Robert Stieglitz. Und ich glaube, der Thomas Fischbeck war noch dabei, genau. Und
Ja.
dann auf diese Ente. Also die Vorbereitungszeit, erstmal in diesen Anzug zu schlüpfen. Und dann hatte man ja, auch jeder hat ein Rettungsboot neben sich mal angeleint, weil die Elbe wirklich ihre Tücken hat, ja.
Ja, ich dachte, naja, kann ja eigentlich relativ gut schwimmen und das kann ja jetzt kein Problem sein, aber man ist dann doch irgendwie da in Hohenwarte ins Wasser gestiegen und unter der Autobahnbrücke kam man dann drüben
Modrig.
ein.
Schwimmen ist so gar nicht meins.
Als Kind habe ich so bei Dynamo Magdeburg habe ich Leistungsschwimmen gemacht.
Echt? Mein Mann ist
Ja.
auch Schwimmer. Aber bei SCM war der
SCM, ja,
Schwimmer.
das war immer so mehr oder weniger Konkurrenz, aber da habe ich dann irgendwann. Als es dann anfing mit, ihr müsst hier irgendwie so eine kleinen Mittelchen schlucken, das war dann, hat's dann gereicht, da war ich dann raus.
Hat
Und
er
da.
auch, und aber auch unbewusst, also die haben denen sonst was erzählt, was es ist.
Ja, irgendwie Vitamine haben sie uns
Ja.
immer erzählt, dann kam so ein weißer Plastikbecher und das hat fürchterlich geschmeckt. Und das sind Vitamine. Und erzählt das aber euren Eltern nicht zu Hause. Und dann habe ich das meinen Eltern aber doch erzählt. Und dann haben die gesagt, du hörst da auf. Und dann war es irgendwie vorbei mit meiner sportlichen Karriere.
Genau,
Wo
Herr
war man
Thol.
stehen
Bei Herr
geblieben? Herr
Thol und
Tohl.
dann tatsächlich nach dem Babyjahr habe ich dann gekündigt.
Ja.
Also in der irrigen Annahme, was ja auch geklappt hat, ich finde schon wieder Arbeit.
Ja.
Und habe mich dann sogar beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet.
Aha.
Musste man ja alles nicht, musste das ja irgendwie machen. Habe dann auch gesagt, aber ich will das Geld eigentlich gar nicht haben. Mein Mann verdient gut, der war Taxifahrer, das war ja zu DDR-Zeiten ein
Ja, das
Gutverdiener.
war.
Ja. Und dann habe ich angefangen, eben Bewerbung zu schreiben. Und durch einen Zufall, es gab mal eine Zeitungsannonce, dass die Stadt Magdeburg eben Leute sucht, Ökonomen, Wirtschaftswissenschaftler und alles Mögliche. Und da hat ein Kumpel gesagt, Mensch, guck mal, die suchen Leute, bewirb dich doch mal.
Ja.
Das habe ich dann gemacht. Einen handschriftlichen Lebenslauf würde man heute überhaupt nicht mehr ablehnen. Im Sozialamt. Ja, und da hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch. Da war noch die Westbegleitung, also die haben ja unterstützt bei der Besetzung
Ja.
der Stellen. Ja, und dann haben die mich halt genommen. Für die Eingliederungshilfe heißt es heute, also Behindertenhilfe hieß es damals,
Ja.
als Sachbearbeiterin.
Und da hast du dann am Schreibtisch gesessen und hast Bescheide gemacht und
Nee, am Anfang war es noch aufregend, weil alle wussten ja nicht, wie es geht. Dann haben wir
ja.
das, damals hieß es noch Bundessozialhilfegesetz, da hast du dann Omic-Kopien gemacht. Ja, Kopierer gab es ja auch nicht, waren ja total schlecht ausgestattet.
Ja.
Haben dann da in einem dunklen Büro gesessen mit einem normalen Tisch. Zu
Ja.
viert, jeder hatte was anderes zu tun und haben dann versucht, das Gesetz zu lernen. Dann hatten wir auch einen Buschhelfer,
Was?
den Hotzang, der hat uns dann geholfen. Der kam aus dem Landessozialamt, hieß das, Hildesheim.
Ha.
Da hatten die ihren Sitz. Naja, und dann hat man eben das unter das Kopfkissen gepackt, quasi, ja, die
Ha.
Kopie, und hat dann versucht zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, Kostenerstattung und für wen wir da überhaupt zuständig sind. Dann
Ja.
Blindengeld wurde damals ja schon gemacht oder das Beiblatt für Schwerbehinderte. Das haben wir mal ausgereicht, da gibt es auch so lustige Geschichten. Das haben wir dann, die Leute haben in bar bezahlt, die mussten das bezahlen. Und wir
Ja.
haben das Geld in so einen großen Stahltresor gepackt. Und die Schlange stand auf der Straße. Und dieses Geld haben wir dann im Stoffbeutel mit dem Privatauto in die, ich glaube, das Postbank oder was war neben der Staatsbank? Oder haben wir es sogar in die Staatsbank gebracht? Jedenfalls war eine lange Schlange am Schalter und wir standen mit dem Stoffbeutel, haben dieses Geld eingezahlt. Den kleinen Schein und die Schlange hinter uns wurde immer länger. Würdest du heute nie mehr machen
Nee.
können? Also es war schon eine wilde Zeit.
Ja,
Es war auch eine
stimmt.
schöne Zeit, weil du konntest quasi das Amt auch mit aufbauen, ja. Man hat viele verrückte Sachen gemacht, Material aus dem Rathaus mit dem eigenen Auto geholt. Oder die erste Dienstreise war am 19. Dezember 1990 nach Braunschweig. Das waren
Ja.
ja unsere Helfer aus der Partnerstadt. Ja, dann mit Schneetreiben und Dienstreiseauftrag, was weiß ich, habe ich glaube ich gar nicht gehabt. Also es war echt irre.
Da waren auch alle noch irgendwie so begeistert, ja.
Ja,
Und das war irgendwie so
motiviert.
eine Aufbruchsstimmung. Das war irgendwie so, das, keine Ahnung, wann uns das so verloren gegangen ist,
Na,
dass das
mit der
alles dann
Bürokratie.
selbstverständlich wurde, ja.
Naja, auch, dass du dich immer absichern musstest. Das hatten
Ja.
wir ja nicht. Du hast ja wirklich Dinge gemacht, wo heute kein Mensch mehr auf die Idee kommen würde. Hast deinen eigenen Fahrschein gekauft mit der Straßenbahn, obwohl es hätte eine Jahreskarte gegeben oder so, ne?
Ja.
Pff, hat man gemacht. Du hast auf die Arbeitszeit nicht geguckt. Also,
Ja.
wir hatten ja eine feste Arbeitszeit, nicht so wie die jungen Leute heute. Kernarbeitszeit gibt es ja auch nicht mehr. Also, das war alles nicht. Viertel acht hast du angefangen. Ob du nach hinten raus länger gemacht hast als die Zeit, die du da sein musst, das hat ja keinen interessiert. Ja. Gab ja keine Stechuhren. Heute hast du ja ein Buchungssystem, wo du dich einbuchen musst. Es
Ja.
war schon, es war, man war auch, wir hatten alles das gleiche Gehalt. Es gab auch keine unterschiedlichen Lohngruppen. Noch nicht. Das wurde erst später gemacht. Der erste Lohnzettel war so ein schmales Streifchen. Ich weiß noch, 1450 Mark habe ich gekriegt.
Hast du da deinen Arbeitsvertrag noch?
Den habe ich noch.
Das war, die waren ja immer so schön kurz, die ganz frühen Arbeits, stand
Da
dann
stand nicht
irgendwie
viel
nur.
drin. Ich
Ja.
glaube nur Sachbearbeit drin und dann das
Ja.
Gehalt, was man gekriegt hat. Dann gibt es natürlich die Änderungsverträge danach, klar. Wie gesagt, ich bin ja dann schon, glaube 91 Sachgebietsleiterin geworden für die Heimhilfe, also für Heime und Behinderte. 92 ist meine gute Freundin dann nach Stuttgart gegangen. Dann bin ich Abteilungsleiterin geworden in der Behindertenhilfe.
Die hat mit dir zusammen angefangen, deine Freundin, oder?
Nee, wir kannten uns nicht.
Ach
Also
so.
die hat quasi meine Werte erkannt, relativ schnell, und wir haben uns super verstanden.
Ja.
Und die hat mich dann quasi auch protegiert, sodass ich dann ihr als Abteilungsleiterin gefolgt bin. Da musstest du nicht mal eine Bewerbung machen. Da hat der Amtsleiter gesagt, dass er seiner auf einer Couch stand und oh, wollen Sie das machen? Da habe ich gesagt, oh, zwei kleine Kinder zu Hause, traust du dir das zu? Hm, ich versuch's mal. So. Na, dann war das so. Die Abteilung war damals, weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter. Aber so 25, 30 waren das bestimmt. Jo, wie alt war ich denn da? 28, muss man überlegen. Ne, gerade 30 geworden, so genau 30. Mit 30 dann. Nicht, nee, 29 stimmt. Bin dann in dem Jahr 30 geworden,
Da
ja.
war ja noch nichts mit Verbeamtung und sowas.
Jo.
Das
Nee,
war.
94 bin ich verbeamtet worden. 94. Also relativ zeitig.
Ja.
Da sind wir auch zurückgestuft worden. Einige, die dann auf dem Posten saßen des höheren Dienstes, haben die zuerkannt bekommen. Ich hatte natürlich das Pech, auf dem gehobenen Dienst zu sitzen, aber es ist nicht so schlimm. Genau.
Auch da hast
Ja.
du dich dann weiter hochgekämpft, so.
Na, da war ja zwischendurch zweimal, wie gesagt, diesen Pflegebetrieb da. Einmal war es, weiß gar nicht, 95, 96? Ich weiß es nicht mehr. Also war es zweimal. Das letzte Mal zur 2000-Jahreswende. Da ging es ja dann um die Frage, ob das mit den ganzen Computersystemen gut funktioniert. Also immer, wenn da
Stimmt,
jemand weggegangen ist,
Jahrtausendwechsel, ja.
genau.
Ob wir das alles überleben oder ob die Welt untergeht, das war
Das,
ja
genau,
alles.
das war das, ja. Da konnte man dann auch, musste man zu Hause bleiben und darauf warten, ob jetzt irgendwas Schlimmes passiert.
Ja.
Ja, da war meine zweite Runde in dem Betrieb. Also ich habe das so einmal 7 und einmal 8 Monate gemacht. Immer wenn dann keiner da war, also erst zur Entstehungsgeschichte und dann eben, als der Kollege damals dann in den Westen zurückgegangen ist, dann war die Stelle vakant und er hat meine damalige Beigeordnete gesagt, die ist noch Dezernentin, Frau Kornemann-Weber, ob ich das nicht machen würde. Ich kriege dafür nicht mehr Geld, weil Beamte, und eigentlich durfte ich das gar nicht machen, weil das ist ja eine Stelle im gehobenen, also im höheren Dienst gewesen und ich war ja gehobener Dienst. Aber ich dachte, okay, ich mache das.
Ja, dann hast du das also einfach gemacht und hast die Pflegeheime geleitet. Wie lange ging das?
Na, jeweils so zwischen 7 und 8 Monaten. Also bis dann ein neuer gefunden wurde, ja, war ein
Ja.
Ausschreibungsverfahren oder eine Besetzung. Dann hat der Stadtrat entschieden, wen sie als nächstes nehmen. Und dann durfte ich wieder in meinen alten Bereich zurück. Also dann habe ich
Ja.
wieder die Behindertenhilfe geleitet als Abteilungsleiterin bis 2003. Da kam es dann so, dass der Amtsleiter, der damalige Amtsleiter Herr Narstedt, dass der dann ins KGM, das hatte man neu gegründet, Kommunale Gebäudemanagement,
Gebäude.
dass der gewechselt ist, dann aber auch schwer krank gewesen ist. Er musste irgendjemand das Sozialamt ja leiten. Und da hat die damalige Beigeordnete mich dann quasi zur amtierenden Amtsleiterin erklärt, nachdem sie dann auch so ein bisschen wusste, wie ich so ticke. Und
Ja.
wir sind heute noch befreundet. Das war auch eine Förderin, Beate Brücker.
Das war Frau Brücker, genau,
Genau.
ja.
Die ist ja dann zweimal Staatssekretärin
Ja.
gewesen. Und das ist auch so eine, total geradlinige Person, ja. Also die hat sich ein Problem angehört und hat dann eine Entscheidung getroffen. Also auch sehr entscheidungsfreudig. Wir sind also total klasse miteinander
Hat
klargekommen, ja.
gepasst.
Hat gepasst, ja. Und
Ja.
sie hat dann das Talent in mir erkannt und hat mich quasi dann auch gefördert und hat mich dann zur amtierenden Amtsleiterin gemacht.
Das war dann aber, da musstest du doch noch irgendwie, musstest du doch dann noch in den höheren Dienst
Genau,
kommen.
also 2003 amtierende Amtsleiterin und
Ja.
dann war ja die Fragestellung Bewerbung. Und ja, da ich ja wusste, ich erfülle die Voraussetzung nicht, um die Amtsleitung zu übernehmen, habe ich dann quasi mich eigentlich erstmal nicht beworben und bin dann beim Pflegeheimbesuch, also es wurde dann der Heidelweg eröffnet und da kam der Herr Oberbürgermeister und hat gesagt, und haben Sie sich beworben? Ich sage, nee, ich erfülle die Voraussetzung ja nicht. Ja. Na, machen Sie mal. So, Schulterschlag und ja, prompt habe ich dann nachher tatsächlich den Zuschlag bekommen. Kann mich auch noch an das Gespräch erinnern. Da saß er ja noch mit in der Bewerbungsrunde, hat das Gespräch geführt, meine Beigeordnete war dabei und hat dann gefragt, naja, was können Sie denn nicht so gut? Ja, also so reden, ja, das liegt mir nicht so, kann ich nicht so gut. Dann hat er zu mir gesagt, naja, das kann man lernen. Und dann habe ich doch tatsächlich gesagt, ja, Sie haben es ja auch gelernt. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was sagst du hier zu deinem möglichen Chef, ja. Aber er war da total amüsiert, er fand das wahrscheinlich auch witzig.
Wahrscheinlich stimmt es auch.
Es braucht schon Training. Also wenn man sonst so ein introvertierter Mensch ist und nicht ständig erzählt.
Der Naturwissenschaftler eher dann.
Ja, so analytisch, ne,
Ja,
stringent. Und
genau.
das finde ich auch so toll an ihm, dass der wirklich eben ein Problem, das ist das Problem. Haben Sie einen Lösungsvorschlag? Ist der schlüssig? Ist er das nicht? Abtreten, Boris. Kannst nochmal wiederkommen,
Neu
wenn du eine bessere
nachdenken.
Lösung hast oder es geht dir meine Lösung.
Ja.
So ist
Aber
er.
ihr kommt klar, ja? Also ich
Wir kommen
glaube,
klar.
ja. So von
Ja.
außen hat man das Gefühl, ihr
Doch.
versteht euch, das läuft, da greift ein Rad ins andere.
Ja, ist er grundsätzlich so, dass er, glaube ich, auch nicht mehr fordert von uns als Beigeordneten als von sich selbst. Und das kann er auch verlangen. Ich meine, dafür werden wir bezahlt, dafür lässt er uns auch an der langen Leine laufen. Also im Prinzip werden wir unseren Job gut machen. Und das, denke ich mal, ist in meinem Dezernat auch der Fall, weil du hörst nichts
Ja.
an Kritik.
Ja.
Also insofern, ich habe meinen Kollegen immer gesagt, wenn wir nicht negativ in der Zeitung stehen, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und das ist auch so. Also die ganzen Jahre, auch alle Krisen haben wir, denke ich mal, mit einer guten Presse durchwandert, weil wir auch einen guten Job gemacht haben, weil immer Leute da sind, die hoch motiviert sind, die mitmachen, die man begeistern kann, eben auch mehr zu machen als das, was sie bezahlt kriegen.
Naja, und Krisen, beziehungsweise das, was man so dafür hält, waren ja einige. Ja? Da war ja einiges zu tun. Ne? Flüchtlinge, Corona jetzt, das war ja, glaube ich, war ja immer irgendwie irgendwas, was ihr bewältigen musstet und was ihr dann auch geschafft habt.
Genau. Na, für mich war ja die große Krise, erstmal dieses Aufstiegsverfahren zu kriegen. Also ich hatte dann ja,
Ja, die persönliche Aufstiegs.
genau.
Bis
Weil ich
jetzt
habe,
lief immer alles so irgendwie glatt und jetzt
genau.
musstest du mal
Da habe ich einmal eine Schlappe
hoffentlich.
einstecken müssen, weil fürs Aufstiegsverfahren musste man zum einen von seinem Arbeitgeber nach 8 Jahren Beamtentum vorgeschlagen werden. Das hat dann der Dr. Trumpe auch gemacht. Er hat gesagt, wenn das Frau Boris möchte, dann machen wir das. Und dann musste man zugelassen werden, überhaupt erstmal. Also es war nicht so, dass du angemeldet wirst, dann gehst du hin, dann machst du das und
Ja.
hinterher hast du eine Prüfung, sondern es war genau umgekehrt. Du hast zunächst eine Prüfung gehabt, die waren aus dem schriftlichen Teil bestehend und aus dem mündlichen Teil. Beim mündlichen Teil hat man dann eben vor seiner Prüfungskommission verschiedene Fragen bekommen, hat einen Vortrag vorbereitet. So, und in dem schriftlichen Teil war die Anforderung für mich zu hoch, weil es war tatsächlich dann ein Fall aus dem zweiten Staatsexamen. Und da ich im sozialen Bereich als Quereinsteiger, als Finanzkaufmann, wie es früher hieß,
Ja.
und Betriebswirtschafterin ja eigentlich vom Verwaltungsrecht überhaupt null Ahnung hatte, ne? Dass im Prinzip auch wirklich dann so Learning by Doing und mal einen Kurzlehrgang als Beamtin gehabt habe von 3 Monaten, wo man mal stundenweise ein bisschen Beamtenrecht, Staatsrecht,
Ja.
Tarifrecht, glaube ich, also Arbeitsrecht gehabt haben. Und dann sitzt du da und sollst eine gutachterliche Stellungnahme zu einem Rechtsfall machen. Ich habe in meinem Leben noch nicht gemacht. Also, und ich
Da
habe ja
scheitern
hauptsächlich
ja etliche
Sozialrecht
Juristen
gehabt,
dran.
ja, und
Genau.
genau, also juristisches Gutachten. Ich habe auch keinen Beschäftigtenlehrgang gehabt, weder eins noch zwei. Also quasi ins kalte Wasser. Und habe dann natürlich, logisch, das Ding versemmelt. Und
Darf man mal.
glaube ich.
Ja, aber das war, weil.
Das tut weh.
Das ist eine Chance gewesen, die du so schnell nie wieder gekriegt hättest. Also, du hättest normalerweise 2 Jahre warten müssen, ob dich dann dein Arbeitgeber wieder vorschlägt. Und ja, und ich habe auch gesagt, wenn ich das nicht schaffe, dann möchte ich auch nicht mehr amtierend die Amtsleitung haben. Dann will ich woanders hin. Macht euch schon mal Gedanken, wo ihr mich dann hinsteckt. Dann will ich hier nicht mehr bleiben, weil ein Schritt zurück, wenn du die Verantwortung hattest und dann wieder ins Glied zurück als Abteilungsleiterin, es kommt irgendjemand, der dann dir vor der Nase sitzt, das wollte ich halt nicht. Naja, und dann hat der Oberbürgermeister und meine Beigeordnete, glaube ich, vermute ich, im Hintergrund dafür gesorgt, dass ich nach einem Jahr, es gab also eine Kannregelung, dass du noch einmal wieder zugelassen werden darfst und musste zwischendurch dann aber eben Verwaltungsrecht, Ordnungsrecht und solche Geschichten mich qualifizieren. Das habe ich über die Fernuni gemacht und mit netten Kollegen aus dem Ordnungsamtsbereich. Die haben dann mit mir quasi gelernt. Da musste ich Fälle zu Hause üben und gutachterliche Stellungnahmen machen. Und habe gedacht, jetzt bist du gut vorbereitet. Durfte dann halt nochmal hin. Ja, und dann hat man gedacht, die Prüfenden, weil ich alleine war, die tun mir einen Gefallen und geben mir einen Fall aus dem Gemeinderecht, Straßenbenennung. Werde ich in meinem Leben, glaube ich, nicht vergessen. Und an dem Punkt, wo ich geschrieben habe, ganz viel gemacht habe, und da habe ich gesehen, Mist, da hätte es hingepasst an der Stelle der Gemeindeordnung. Wieder verkackt, das wird nichts.
Ja.
Aber ich habe es am Ende dann doch geschafft und bin dann 2 Jahre auf die Weide gegangen. Bin dann also in Köln-Brühl gelandet, in der Bundesverwaltungsschule, wo auch die G9-Jungs gewesen sind, wo man schön Sport machen konnte. Also weg von zu Hause für eine längere Zeit. Das war auch eine Erfahrung.
War, weil das, ich war, weiter, vorher war das weiter als Reichenbach eigentlich?
Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon.
Ja, doch,
da habe ich dann auch gemerkt, wie schlecht es ist, dass Magdeburg keinen ICE-Anschluss hat. Also ich glaube, man muss immer wieder versuchen, das Ding hier nach Magdeburg zu kriegen, weil es ist so wichtig, dass du dann tatsächlich von diesem Knotenpunkt, wir liegen so toll in Mitteldeutschland, dass du von diesem Knotenauspunkt dann nochmal umsteigen musst in Braunschweig oder Hannover. Ja? Das kostet dich ja enorme Zeit und auch Nerven. Weil du verpasst in der Regel immer den Zug in Hannover, weil die Umsteigezeiten so knapp sind.
Ja.
Also wie gesagt, so wenig wie du in deinem Leben Bahn gefahren bist, aber immer wieder hat es auch einen Vorfall gegeben. Ja. Ja, und dann wollte ich auch Fußball mitspielen, bin also jedes Wochenende möglichst nach Magdeburg gekommen, wenn ein Fußballspiel anstand bei den Frauen, um mitspielen zu können. Das hat dann auch, sag ich mal, von der Freizeit zu Hause gefehlt, aber da mussten wir halt alle durch.
Konntest du da in Köln, konntest du bestimmt auch Fußball spielen, oder?
Naja, nur mit dem Dozenten. Wir hatten einen Dozenten im Staatsrecht, der wollte immer gerne mit uns Fußball spielen. Mit den Studierenden quasi. Das waren ja auch meistens ältere Herrschaften. Und das war so witzig, die älteren Jungs, die haben wirklich gedacht, die gehen mal aufs Feld, laufen mal einmal hoch und runter, machen sich warm und dann können die Fußball spielen. Da konntest du gucken, zugucken, wie der ein oder andere dann immer verletzt war. Ja. Mir ist das nicht passiert. Ich stand ja im Futter. Also hab dann auch sportlicher da vor Ort was gemacht, bin joggen gegangen um den Teich, der dann in der Nähe war. Ja.
Wie, seit wann spielst du Fußball?
Ich glaube 97. War ich da 35? Ja, genau.
35?
Ich habe mit 35 angefangen.
Angefangen mit 5 an. Wie kam das?
Ich habe vorher auch Sport gemacht, aber mit 35 angefangen, weil mein Sohn hat beim FCM als Kind angefangen mit 7. Über den Weg sind wir dann beim Turnier gewesen in Wilsenbruchhausen. Haben dann Eltern gegen die Kinder gespielt und da war ein Papa dabei, der auch Fußball gespielt hat. Ich glaube auch bei Ochsenleben, weiß ich jetzt gar nicht mehr, der Uwe. Und der hat gesagt, ach Mensch, so schlecht spielst du gar nicht. Guck mal hier, die Mädels in Ochsenleben, die suchen immer Leute, die mitspielen, Ohrkreisliga. Und ich sage, okay, ich kann ja mal zum Probetraining, weil wir hatten dann auch mittlerweile 2 Autos. Und wir haben in Olvenstedt gewohnt, von Olvenstedt bis Ochsenleben war es ja auch nicht so weit. Und dann bin ich da hingefahren zum Probetraining und dann hat die Trainerin gesagt, oh, wir hatten eine Spielertrainerin, die Helga. Und die hat dann gesagt, ah, weißt du, du spielst gar nicht so schlecht, du bist 25, kannst noch ein bisschen mitmachen. Hast noch ein paar Jahre vor dir. Und ich gesagt, Helga, nee, ich glaube, ich bin schon 35, aber ich mache gerne mit. Und dann wollte ich mit 40 aufhören und dann hat es aber Spaß gemacht. Und dann sind wir zum Handwerk gewechselt. Das war eigentlich meine schönste Fußballzeit, muss ich sagen, weil das Zusammenhalt auch mit den Herrenmannschaften war Bombe. Und die Frauenmannschaft war auch einfach genial. Wir haben es ja sogar bis zur Verbandsliga geschafft dann aus der Kreisliga. Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Da war ich auch mal kurz im Vorstand, also ich glaube 1 oder 2 Jahre, bis wir uns dann halt quasi aufgelöst haben als Frauenmannschaft. Und da bin ich dann auch zu BSV 79 gewechselt. Das war so der letzte Verein, den habe ich dann halt, glaube vor 4 Jahren verlassen.
Ah,
nochmal, Trainerlizenz ist jetzt nicht noch in der Planung.
Nee, habe ich keine Zeit.
Trainerin vom ersten FC Magdeburg.
Es gab mal die Diskussion, ob ich nicht, das war noch zu Zeiten von Volker Riebold, da wollte der FCM auch mal eine Frauenmannschaft aufbauen, weil das im Gesamtgefüge schick ausgesehen hätte. Und da bin ich auch tatsächlich gefragt worden, ob ich nicht beim FCM Abteilungsleiterin Frauenfußball werden möchte. Aber es kam dann nicht zu der Bildung des Frauenfußballs. Und insofern bin ich dann erst unter Peter Fechner angesprochen worden, ob ich nicht beim FCM im Präsidium mitmachen möchte.
Und da hast du gesagt, jetzt möchte ich mal noch das Präsidium vom FCM auf.
Nee,
die weibliche Note.
Das war schon reizvoll, ja. Ich war tatsächlich eben auch da, oder bin auch da die einzige Frau.
Ja.
Und auch im Aufsichtsrat sind es nur Männer. Ja, das ist so.
Ja.
Genau. Ist dann schon, also man ist schon ein Stück weit stolz, ja. Ich, Frau, bin schon ein Stück weit stolz, dass zum einen damals auch in der Beigeordnetenrunde ich die einzige Frau war und im Präsidium die einzige Frau und ich mische ein bisschen im Rennverein auch noch mit.
Bin
ich auch die einzige Frau.
Die einzige Frau.
Also, und vor allem, ich bin immer gefragt worden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen.
Ja.
Manche sind ja so, manche Männer wollen ja unbedingt, weil das ja auch ein Prestige-Job ist, vermeintlich.
Ja.
Aber es ist auch harte Arbeit, muss ich auch sagen. Präsidium ist harte Arbeit.
Also nichts mit Quotenfrau, ich sehe mal gut aus und die anderen schmücken sich mit mir, du musst schon
ich richtig... Ich sehe schon gut aus.
Ja, natürlich.
Und
ja, aber das ist ja nicht der Grund.
Das ist nicht der Grund, nein.
Warum sie also das wollen, dass du da bist? Ich denke mal, die brauchen dich tatsächlich wirklich und deine Expertise und deine Mitarbeit, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, auch ein Stück weit, glaube ich, die Weiblichkeit, die dann doch mitunter mal ausgleichen wirken
auch
kann.
So einen anderen Ton vielleicht mit reinbringt, ja, wenn die Alpha-Tiere, die Alpha-Männer sich da gerade wieder in die Haare kriegen.
Gut, aber es gibt ja einige, da kommst du nicht zu Wort.
Ja.
Da muss man sich dann das Wort erstreiten. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht so, dass ich ständig irgendwas sagen muss.
Hm.
Das hat mich schon bei den ersten Weiterbildungen angenervt, wenn du drüben gewesen bist, im Westen. Ich sage jetzt mal im Westen. Und du hast Weiterbildung besucht, da warst du ja auch in der Minderheit als Ossi.
Hm.
Und dann immer die Wessis mussten ja, jeder musste sich dann melden und das, was der Vorgänger gesagt hat, nur mit anderen Worten dann genauso nochmal wiederholen. Da habe ich gedacht, ey, da ist mir die Zeit zu schade. Das ist doch uneffektiv. Muss ich mich jetzt präsentieren und zeigen, dass ich auch was drauf habe. Ja. Auch bei dem Aufstiegsverfahren außer mir waren noch zwei Frauen, Ossis und ein Mann. Der Alex ist jetzt in der Staatskanzlei.
Mhm.
Also wir haben dann auch nachher die Prüfung gemacht. Und die Katrin, also auch noch eine Freundin von mir, also wir haben uns dann über das Aufstiegsverfahren da angefreundet, die ist in Jessen beim Rechnungsprüfungsamt, da ist die Rechnungsprüfungsamtsleiterin. Und die und dann noch eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren dann quasi die einzigen Ossis in der Runde. Das andere waren alles aus Bundesbehörden, weitestgehend Männer. Es waren auch Frauen dabei, aber überwiegend Männer. Das war dann auch schon spannend zu sehen, dass wie man hat sich als Ossis dann auch in der Runde gefunden. Ne? Das ist total witzig gewesen.
Ja.
Und wie riechst du dich? Oder hat man sich damals gerochen?
Ja, ich denke mal, das ist schon nach wie vor noch so ein bisschen so, ja, dass du merkst.
Anders sozialisiert.
Bisschen, ja,
genau.
Wird sich wahrscheinlich auch alles angleichen. So mit den Jahren.
Da die Folgegeneration wird da anders sein, das glaube ich auch. Also bei der Tochter sieht es auch.
Ja, genau.
Die ist schon ein Stück anders unterwegs. Die behauptet sich auch und die sagt auch ihre Meinung und kennt ihre Rechte, kann das auch durchsetzen.
Manchmal mehr als die Pflichten.
Ja, gut, also sie ist auch ein sehr ehrgeiziges Mädchen.
Hm.
Ich glaube, die ist manchmal sogar schlimmer als ich, was den Ehrgeiz betrifft. Aber jetzt hat sie ja Freund und demnächst noch einen kleinen Hund, einen kleinen Beagle und dann wird sich das auch wahrscheinlich ein bisschen relativieren.
Habt ihr Tiere zu Hause?
Wir hatten bis zum 30. August einen Beagle.
Ah ja.
Den zweiten. Also wir sind quasi 27 Jahre mit dem Hund durch die Welt gegangen. Was auch total schön ist, ich wollte als Kind immer einen Hund haben. Und es ist mir verwehrt geblieben, weil, sag mal, wir haben in der Immermannstraße gewohnt, mit einer Dreizimmerwohnung, zwei jüngere Brüder, also Patchwork-Familie, aber trotzdem eben drei Kinder.
Mhm.
Ein Kinderzimmer mit einem Schreibtisch, da musstest du dich reinteilen. Also ganz anders unterwegs gewesen, da gab es auch kein Bad. Da gab es so ausgebautes Bad, was die Hausgemeinschaft halt im Fahrradraum unten gemacht hat, ja, mit so einem Ofen, den du beheizen musstest.
Echt?
Ja. Das war halt so. Aber wir haben im Vorderhaus gewohnt. Das war schon mal was ganz Tolles. Und Toilette auf dem Flur.
Also ich kann mich
in der Wohnung aber noch. Schon. Also es war schon
Fortschritt. Das war schon Fortschritt, ja. Ich kann mich nur erinnern an den Badeofen noch.
Der das war ein Badeofen, genau, ich musste zu
feuern. Und da habe ich mich auch ganz fürchterlich dran verbrannt.
Da du ich auch?
Ja.
Wir hatten das in dem Haus meiner Oma damals, wo wir oben die Dachgeschosswohnung hatten mit meiner Mutti. Und da bist du auch von einer Zinkbadewanne in die nächste gestiegen. Da habe ich mir auch mal drei Löcher in den Hintern gebrannt. Als Kind. Da musstest du in der Kita dann immer da was draufpupfen lassen.
Genau.
Und Plumpsklo bei der Oma. Also, und dein Topf unterm Bett. Ja, kennst du auch noch Eisblumen an der Wand?
Eisblumen am Fenster? Ja, die nie dicht waren.
Und es gab auch keine Heizung im Schlafzimmer.
Heizung im Schlafzimmer, genau. Dicke Daunendecke.
Von den selbstgerupften Hühnern. Wir hatten ja auch Viehzeug auf dem Hof.
Ja.
Ich bin ja bis zum 7. Lebensjahr bei meiner Oma aufgewachsen. Meine Mutti ist schon vorher nach Magdeburg gegangen, weil sie hier einen Krippenplatz für meine Schwester hatte.
Ja.
Und aber Kindergartenplatz hatte sie nicht. Also musste sie warten, bis ich in der Schule war. Und hat mich dann nach Magdeburg nachgeholt.
Aha.
Und deswegen bin ich seit 1970 in Magdeburg. Magdeburgerin.
Ja,
Magdebäuerin.
Magdebäuerin, genau.
Muss man aufpassen, ja, dass man nicht wirklich so spricht. In manchen Kontexten soll man das ja nicht wirklich machen. Aber du kannst es auch nicht verleugnen, dass du im Prinzip ja ein Kind der Stadt bist.
Also wer den Dialekt so kennt, der hört das sofort, finde ich. Das,
genau. Das so erkennt man auch den Altmärkler
genau.
In der Regel.
Ja, ja, stimmt. Ja, mal zurück noch zum Werdegang. Also, wo war man da eigentlich stehen geblieben? Du warst auf der Bundesschule im Aufstiegsverfahren, hast genau. Dann die Straßenbenennungsprüfung bestanden.
Und dann bin ich wieder unterwegs gewesen, war ich ein halbes Jahr im Fachbereich 62, also da war Vermessungsamt und Baurecht. Da habe ich auch nette Kollegen, immer heute noch als Freunde, die mich da begleitet haben. Du musstest ja einen Mentor haben, der musste im höheren Dienst beschäftigt sein. Also Andrea Scherenberg, die jetzt amtierende Umweltamtsleiterin geworden ist. Das war quasi meine Mentorin.
Ja. Ja.
Die musste mich dann mit Aufgaben ballern. Was bestimmt auch schwierig war. Erstens war die selber im Geschäft und dann bin ich selber ja auch ungeduldig gewesen, weil du bist aus 150% Sozialamtsarbeit gekommen. Wir haben ja Hartz IV eingeführt. Das war ja so eine Sache, die ich mitbegleitet habe.
Stimmt, das war dann
das war 2004, 2005.
Ja,
genau. Das war so ein Riesenprojekt, wo ich eben auch die Projektleitung hatte, wo wir 9 Projektgruppen gehabt haben und dann am Ende, da saß der Stadtrat im Landtag, weil die Stadt das Rathaus umgebaut hatte.
Aha.
Das werde ich nicht vergessen. Und meine Beigeordnete hat sich dann, als die Drucksache durchgegangen ist, wie jetzt Hartz IV konstruiert werden soll, hat sich dann auch öffentlich bei mir bedankt. Also das war auch echt eine schöne Situation. Ja.
Ja.
Das war sehr wertschätzend. Genau. Und sie hat mir ja dann auch gesagt, als sie dann abgewählt wurde, ist ja Herr Brüning gekommen. Mhm. Und ich bin 2009, da war sie dann leider nicht mehr da, vom Aufstiegsverfahren zurückgekommen. Ja, und wie gesagt, wir sind ja immer noch befreundet. Und sie hat dann auch gesagt, wenn du das machen willst, und ich bin fest überzeugt, du kannst Beigeordnete werden.
Mhm.
Da musst du dich entsprechend 2 Jahre lang vorher schon kümmern, bekannt machen und dafür werben, dass du das werden willst und dass du das werden kannst. Jo.
Das hast du dann gemacht? Und dann?
Na, ich bin ja 2009 zurückgekommen, bin dann offiziell Amtsleiterin geworden, habe das Sozialamt geleitet, habe dann 2013 amtierendes Jugendamt übertragen bekommen, zusätzlich zum Sozialamt. Ja, habe eine wertvolle Erfahrung im Jugendamt gemacht, weil das Jugendamt nicht zu kennen, würde wahrscheinlich bei der Arbeit als Beigeordnete einen ins Hintertreffen bringen, ja, weil das ist echt eine anspruchsvolle Tätigkeit dort. Und das habe ich dann bis 2014 gemacht, habe mich dann im Februar beworben als Beigeordnete und bin in der ersten Runde das nicht geworden, weil ich keinen Hochschulabschluss habe. Und die Ausschreibung war, es muss jemand sein, der ein Hochschulstudium hat. So, und diese höhere Laufbahngeschichte hat man dann in der zweiten Ausschreibung, weil man im ersten Auswahlverfahren jemanden gefunden hat, in der zweiten Ausschreibung dann quasi mit als Voraussetzung aufgenommen.
Hm.
Und dadurch konnte ich mich dann quasi bewerben.
Wäre alles viel einfacher geworden, wenn die DDR dich damals hätte Abi machen lassen und du hättest studieren können, dann...
Jo, also ich sag mal, mit dem Notendurchschnitt hätte ich bestimmt das Abitur geschafft und hätte auch ein vernünftiges Studium absolviert.
Ja.
Und das Fernstudium, was ich angefangen hatte, das hatte ich ja vor der Wende angefangen, konnte ich ja nicht zu Ende machen, weil die Alternative war, entweder ich gehe im Sozialamt arbeiten, oder ich studiere halt, weil Bildungsurlaub gab es ja zu der Zeit nicht. Also hat es gar keine Alternative. Und die Anerkennung zu kriegen, hätte ich auf dem Posten des höheren Dienstes schon gearbeitet, 1994, als verbeamtet wurde, hätte ich sofort ja auch im höheren Dienst eine Besoldungsgruppe kriegen können. Da wäre das auch nicht so passiert. Aber ich sage mir, gut, es hat länger gedauert, aber am Ende hat es doch funktioniert und ich habe es dann 2014 zum 1. Dezember geschafft gehabt.
Naja, und du hast jede Menge Erfahrung, ja, in dem Moment, also was dir vielleicht so ein bisschen verborgen geblieben wäre, wenn das alles so anders gelaufen wäre, denke ich mal, mit den Erfahrungen, die du da gesammelt hast, kann ich mir vorstellen, hast du ein ganz andere Herangehensweise an manche Sachen.
Vergiss die Basis nicht,
ja,
also
genau.
Du hast auch noch einen Bezug zu der Basis.
Mhm.
Du hast auch die Wertschätzung deiner Kollegen gehabt, die du ja geleitet hast, also auch bestimmte Sachen eingeführt im Jugendamt. War es eben auch nicht üblich, was wir im Sozialamt auch gemacht haben, Klausurtagungen, dass du dich mal zurückziehst für 2 Tage und einfach auch mal dich besser kennenlernst, weil wir haben das dann einmal mit Jugendamt und Sozialamt gemacht, als ich beide Ämter quasi unter mir hatte und haben dann eben auch mal dafür Sorge getragen, dass die Amtsleitung, die Abteilungsleitung, die Führungsebene sich mal kennengelernt haben. Ja?
Ja.
Du hast dich ja manchmal nicht mal getroffen auf dem Flur, weil unsere Gebäude sind ja riesig, wir haben ja 4 oder 5 Standorte.
Ja.
Und hast bloß mal einen Namen gekannt, manchmal nicht ein Gesicht dazu und hast auch gar nicht gewusst, was macht denn der andere da jetzt eigentlich, ne? Was hat er denn zu tun? Weil die haben ja mitunter auch gar nichts groß zusammen miteinander zu tun, weil die Schnittmengen sind nicht in allen Bereichen gegeben.
Das sind riesen Behörden. Ja, sind riesen.
Ja, also die beiden großen Ämter, die haben tatsächlich eben so um die 300 Mitarbeiter, teilweise sogar mehr. Dann war es mal weniger, dann hast du neue Aufgaben dazu bekommen, das kam ja auch immer. Im sozialen Bereich hast du ständig neue Gesetze gehabt, die du umsetzen musstest. Mit Hartz IV war es ja dann nicht getan. Da hattest du dann ja die Strukturierung, musstest dann eben Mitarbeiter ins Jobcenter überführen, musstest also ganz viele Gespräche mit denen führen, wo sie dann tätig sein wollen. Dann hast du, das Bundessozialgesetz ist ja abgelöst worden durch SGB XII.
Ja.
Dann hast du die Pflegeversicherung gehabt, die ist ja dann 94, 95 im ambulanten Bereich eingeführt worden. Das hat nochmal einen ganz anderen Ansatz gehabt. Also ständig irgendwas Neues. Dann ganze Pflegegesetzgebung haben sie jetzt wieder überarbeitet. Im Behindertenrecht hast du ein Bundesteilhabegesetz.
Ja.
Und also es ist, ich habe 2006 meinen Kollegen mal versprochen, Schluss mit gesetzlichen Änderungen. Jetzt können wir uns mal vollkommen auf das konzentrieren, was wir mit der Verwaltungsreform umsetzen wollen. Aber ich habe, glaube ich, zu viel vermutet. Es kam trotzdem jedes Mal was Neues. Funktionalreform, dann haben wir das Bundeselterngeld übertragen bekommen. Immer wieder neue Arbeit, neue Leute. Mehr Verantwortung.
Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, mir zu merken, welches Sozialgesetzbuch wofür steht. Da muss ich auch jedes Mal nachgucken.
Da könnte ich dir helfen.
Also das ist überhaupt
kein Problem. Vorher gesagt, gab es das SGB XII ja nicht.
Ja.
Da hatten wir ja nur das Bundessozialgesetz, was, wie ich finde, aus heutiger Sicht also ein gut strukturiertes Gesetz gewesen ist. Das hat echt das Handwerkszeug, was auch über viele, viele Jahre gegolten hat. Ja, wenig Veränderungen. Das konnte man dann die Paragraphen aus dem Schlaf beten. Also da hätte mir keiner was vormachen können.
Ja.
Das ist jetzt schon schwieriger, also es kommen immer wieder neue Sachen dazu.
Naja, dann schreiben sie hinterher kleines A, B, C und dann weißt du schon gar nicht mehr, was stand eigentlich in den Paragraphen ohne Buchstaben. Jedenfalls geht mir das immer so.
Ja, ja, stimmt.
Ja, du bist doch immer, glaube ich, wenn du in deinem Job dabei dich irgendwie weiterzubilden, du kannst nie aufhören, da jetzt irgendwie mal am Ball zu bleiben, gesetzliche Änderungen, Verwaltungsvorschriften, die sich ändern.
Steckst aber auch nicht mehr in jedem Gesetz so tief drin, das muss ich auch sagen. Also wirklich nur noch zu gucken, recht oberflächlich, was musst du jetzt daraus für Schlussfolgerungen ziehen und dann den Kollegen zu sagen, also in die Richtung müssen wir jetzt mal das und das machen. Also du bist im Prinzip ja bloß noch moderater Koordinator.
Ja.
Ja, also die feinfachliche Arbeit, da musst du dich auf die Leute verlassen können, dass sie dir auch die richtigen Hinweise, Impulse geben, wenn du es nicht siehst. Und dass man eben das große Ganze im Blick hat, ja, also auch die Querverbindung, was bedeutet das jetzt auch für die Arbeit der Ämter untereinander, was bedeutet das auf der städtischen Ebene, auch für andere Dezernate. Wobei ich immer wieder feststellen muss, Sozialpolitik durchdringt zwar alle Bereiche, aber bei den konkreten fachlichen Themen hat man mit den anderen Dezernaten weniger Schnittmengen. Also im Kulturbereich, ja, da gibt es so einige Punkte, also Schule sowieso, Bauen, ja, was jetzt so Mieten betrifft, da hängt man sich ein Stück weit mit rein, aber das kannst du ja relativ wenig beeinflussen, ja, weil wir quasi angemessene Mieten übernehmen und die Richtlinie auch für die angemessenen Mieten, also für die Unterkunft in der Stadt für unsere Hartz-IV-Empfänger als Stadt bestimmen.
Ja, aber musst ansonsten irgendwie so den Spagat machen, ja, zwischen, du willst ja nicht keine Ghettoisierung.
Genau.
Du musst ja gucken, dass es also stadtteilübergreifend die Wohnungen halt einigermaßen verteilst oder die Leute auf die Wohnung verteilst,
richtig,
kann ich mir vorstellen. Und die sollen ja nicht alle irgendwie in 10 Blöcken sitzen, 10 Wohnblöcken, die dann irgendwie nach und nach zusammenfallen, weil es nichts kosten darf. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Dass da,
das hatten wir ja, ne? Umfassungsweg, Umfassungsstraße.
Genau. Ja.
Wenn du dann eben quasi auf engstem Raum so preiswerte Mieten hast, dann kommt das schnell mal dazu, dass sowas passiert, so eine Ghettoisierung und dann eben auch das Umfeld, was dann möglicherweise einen anderen Wohnstandard hat, darunter leiden muss. Also das muss man wirklich klug bedenken und das ist auch ein Punkt, den ich auch durchaus fortsetzen und akribisch fortsetzen möchte, dass man gerade mit unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft kann man das ja machen. Es muss aber wirtschaftlich betreibbar sein. Also muss schon eine Durchmischung haben, dass du eben tatsächlich den Hartz-IV-Empfänger daneben auch Betuchten hast. Darauf muss geachtet werden. Aber es muss eben für die Unternehmen auch sich tragen. Und wir haben noch einen guten Wohnungsbestand, der auch gut, also die Wohngebiete sind auch gut durchmischt. Das muss man einfach auch versuchen aufrechtzuerhalten. Also selbst in der Innenstadt hast du ja durch diese Blockwohnbebauung noch bezahlbare Mieten. Das haben wir auch mal geprüft. Also du kannst überall noch für die angemessenen Unterkunftskosten Wohnraum finden. Das sollten wir uns nicht nehmen lassen, weil in anderen Städten ist es anders. Ja, da musst du was machen, wenn du Oberbürgermeisterin wirst. Weil es war früher für uns ja auch so ein schöne Party, weil als wir noch etwas jünger waren. Ja. Heute geht man ja da mit Freunden daneben, um mal gepflegt was zu trinken. Und da hat er gesagt, also hier würde ich ja, wenn ich hier nicht lang gehen müsste, würde ich ja nicht um ihn lang gehen wollen. Das sieht ja schlimm aus, ja. Und ein Spätschock neben dem anderen. Aber ich sag mal, die Möglichkeiten in der Stadt sind ja da auch relativ begrenzt. Sie haben ja viel versucht.
Ja,
mit vielleicht der findet man doch noch Ideen.
Die Hustle-Managerin war ja dann irgendwie mal.
Ja, das ist ja auch nicht. Und durch Corona hat es ja auch alles ein bisschen hat's einen Rückschlag gegeben.
Ja,
möglicherweise kann man da trotzdem nochmal Aufschlag machen. Muss man wahrscheinlich auch machen, weil das ist so eine schöne Wohngegend oder so eine schöne Gegend auch für Aufenthalt von Menschen in der Stadt. Ja, und sagen wir, brauchen eben auch diese Punkte der Aufenthaltsqualität in der Stadt. Gut verteilt über die Stadt, aber gerade im Innenstadtbereich, wo du ja eben auch touristisch ein bisschen was machen willst.
Ja, das macht aber auch ganz schön so auseinandergezogen. Ne? Also die Innenstadt ist relativ weit, relativ muss weite Wege gehen vom Alten Markt zum Hassel. Aber das ist ja auch eine Chance, glaube ich.
Das ist eine Chance. Ich meine, mit dem Domquartier hat man jetzt ja auch eine tolle auch Gastro. Ich hoffe, es bleibt erhalten. Also ich würde mich so freuen, wenn wir tatsächlich dazu kommen, dass wir 2G für die Gaststätten beibehalten können. Das war ja heute gerade das Thema. Ich hoffe, dass der Ministerpräsident sich da wirklich durchsetzen kann, ja. Weil das Gaststättensterben, das, wenn das noch weiter voranschreitet, das wäre schrecklich.
Ja, das wäre fürchterlich, ja. Nee, da muss man mal das Kreuz gerade lassen, ne, der Ministerpräsident. Das finde ich gut. Ja, Simone, wie reifte denn dann der Entschluss, dich da zur Wahl zu stellen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie das dazu kam. Also nicht sofort, das hat man nicht ja sofort schon besprochen, nee, dass als besprochen der Lutz Trümmer gesagt hat, er tritt zurück, da wahrscheinlich noch nicht.
Nee, da auf keinen Fall. Da war wirklich die Intention zu sagen, okay, wenn das eben Klaus Zimmermann wird, dann wäre Bürgermeisterin auch so eine Zielstellung, die ich mir A zutraue und B, die ich auch angemessen fände, weil ich war dann, wäre dann auch die Letzte mit gewesen, die so langjährig schon A in der Verwaltung, B auch als Beigeordnete mit guten Erfolgen unterwegs gewesen ist. Wie gesagt, also 2014, als ich angefangen habe als Beigeordnete, hatten wir ja den Flüchtlingszustrom, der 2015 dann enorm gewesen ist, wo wir wirklich von Tag zu Tag geguckt haben, wie kriegen wir die Leute auch menschenwürdig untergebracht. Weil das war damals ja auch eine Zielrichtung unseres Oberbürgermeisters, die wir auch abgestimmt haben. Keine Zelte, keine Sporthallen, weil die Sporthallen soll den Schülern und dem Schulsport und auch den Vereinen vorbehalten bleiben. Und so, dass wir immer nach Lösungen gesucht haben, dass wir eben auch Wohnungen finden. Ja? Das hat uns nicht mal Freunde eingebracht.
Nee, da hatte da ganz schön Gegenwind. Ja? Das kann ich mich auch gut dran erinnern.
Weil der Aufschlag war ja, die erste Runde war ja in der Petrikirche, wo das Land eine Veranstaltung gemacht hat, wo es um die Herrenkrug ging, wo natürlich auch renommiertes Wohnviertel und gerade neu gebaute Einfamilienhäuser, Wertminderung waren dann die Diskussion. Und die Veranstaltung war ja auch ziemlich heftig in der Diskussion. Ich selbst war nicht da, aber ich habe das halt gehört. Und wir hatten dann unsere erste Veranstaltung in Leipziger Straße, in der Grundschule dort. Und da habe ich schon ziemlich Respekt vor der Veranstaltung gehabt, muss ich sagen. Ne? Aber es ist mit einer super Moderation auch von unserem damaligen Pressesprecher Michael Reif gelungen und mit auch vielen Menschen, die in der Runde gesessen haben, die eben demokratisch und auch flüchtlingsrelevant zugewandt waren. Und das ist gut gelaufen. Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass man selbstbewusst auch in die nächsten Runden gegangen ist. Mit den Erfahrungen, was du eben auch berücksichtigen musst, keine dunkle Halle zu nehmen, sondern eben Licht drin zu haben, eine gute Argumentation zu haben, dann eben auch zu ermöglichen, wenn jetzt nicht alle rein konnten, dass man eine zweite Veranstaltung angeboten hat, darauf hingewiesen hat, dass wir im Verständnis bitten ja, eben auch Gesicht zeigen. Das war mir so wichtig. Also es gab dann einen Punkt, wo ein Chef gesagt hat, wir lassen das jetzt mal, wir müssen das nicht mehr machen. Hm. Und wo ich eben auch der Meinung war, nee, wir müssen das machen. Du musst tatsächlich den Leuten auch die Möglichkeit bieten, in das Gespräch zu kommen. Das ist nicht immer spaßig, weil wir haben da viele Angriffe erlebt. Aber ich sag mal, mit der entsprechenden Gelassenheit, die ich heute noch mehr habe als damals, ist es auch gut gelungen. Und es war auch ein gutes Training, weil du bist ja von der Presse ständig in Beschlag genommen worden. Das hat geübt. Hm. Also ich, die nicht so viel und nicht so viel redet, aber das hat auch tatsächlich geschult. Ne? Hm. Eben auch im Umgang mit den Bürgern da zu lernen, wie gehe ich dann mit diesen Sachen um. Ich nehme es nicht persönlich, es geht nicht um mich, es geht um die Sache und ich kann die Befindlichkeiten an manchen Stellen verstehen, nachvollziehen und darauf muss man halt eingehen.
Ja.
Also auch dieses Zuhören ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich auch jetzt für die Wahl mit unterstützen würde. Zuhören, der Zusammenhalt ist wichtig, auf die Zukunft gerichtet, also was kommt perspektivisch und zuversichtlich. Also das sind so die Botschaften, die auch immer mich begleitet haben.
Ja.
Wofür ich auch stehen würde.
Menschen einbeziehen.
Richtig.
Mit Menschen was machen, nicht gegen die Leute. Das ist der richtige Ansatz, glaube ich. Da kommst du weiter mit, als wenn du ständig über das machst, was du denkst, was gut ist und dich dann nicht reflektierst. Das ist das sicherlich.
Ja. Und Selbstreflexion ist ja im sozialen Bereich,
ja,
auch wenn ich nicht sozialpädagogisch geprägt bin, eine wichtige Eigenschaft. Ja, und dann, wie gesagt, ist ja mein Kollege Zimmermann nicht als OB angetreten, als OB-Kandidat, sondern hat sich gesagt, ich gehe lieber in Staats, in Staatssekretär ins Innenministerium, wo wir alle überrascht waren, warum er nicht im Finanzministerium landet. Dann bin ich ja kurzfristig Bürgermeisterin geworden. Die Information, dass ich das werden soll, hat mich ja im Urlaub in Rom erwischt. Also schon die Beigeordnetenwiederwahl, die ja auch mal eine Zeit lang recht umstritten war, die habe ich im Urlaub erlebt. Also Italien hat ein tolles WLAN. Wir haben dann vom Fernseher gesessen und haben das dann die Stadtrats-TV verfolgt. Also ich konnte dabei sein. Ich hätte mich auch wahrscheinlich zuschalten lassen können. Es wäre nochmal witzig gewesen, so braun gebrannt erholt. Ja, und im Stadtrat.
Das war in der Hand. Und
ja, es war eine pure Liebe. Das ist dann eher mein Getränk.
Gut, sehr gut.
Ja, mein Mann hat mir einen angemischt und hat gesagt, was bist du denn so aufgeregt?
Ja.
Ein bisschen Aufregung muss schon dabei sein. Ja, hundertprozentig weißt du nie, wie das dann am Ende ausgeht. Aber es ist ja gut ausgegangen. Ich bin ja mit einer großen Mehrheit gewählt worden, wiedergewählt worden. Dann kam es dann ja, wie gesagt, Bürgermeisterin. Das hat mich dann im Urlaub erreicht. Und dann kam schon die Frage von einigen Spitzfindigen, bist du denn, da war ja noch die Märzwahl angesetzt, bist du im März denn auch im Urlaub? Nach dem Motto, steht dein Oberbürgermeister?
Buch schon mal Italien?
Buch schon mal Italien, genau. Nee. Und dann, wie gesagt, Bürgermeisterin. Und danach gab es dann so viel positives Feedback, die Fragestellung, warum machen Sie denn nicht den nächsten Schritt? Und das wäre doch so toll für Magdeburg und Sie wären die Richtige. Ja, habe ich gedacht, okay, sprich mal mit deinem Mann, was der sagt. Ja, und der meinte dann, ja, wenn du das unbedingt willst, die ganzen Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen als Einzelbewerberin, was jetzt so den finanziellen Rahmen, Spendenquittung und so betrifft, und dass du dir Unterstützer suchen musst und nicht mal ein Wahlbüro hast, sondern eine Privatadresse überall dann irgendwo steht im Impressum. Das habe ich alles nicht gewusst. Ne?
Ja.
Ich war dann wahrscheinlich schon ein bisschen blauäugig. Habe dann zwar Leute gehabt, die gesagt haben, okay, wir unterstützen dich, wir sagen dir, wie es geht. Und dann habe ich hin und her überlegt und habe gedacht, ja Mensch, klar. Dann war ja auch die Entscheidung, dass bestimmte Leute eben nicht kandidiert haben. Weil ich mir mit der Verwaltungserfahrung, mit dem gewissen Hintergrund, was eben auch die Arbeit des Stadtrates betrifft und dem Wohlwollen der Menschen in dieser Stadt, viele, viele Menschen, die mich gar nicht kennen, zumindest habe ich angenommen, die kennen mich gar nicht, habe ich gedacht, ja, komm, mach's.
Ja, und hast es bis heute nicht
zu verlieren. Nee, ich habe jetzt auch so viele tolle Menschen noch kennengelernt, so wie euch zum Beispiel.
Danke, danke.
Ihr habt mich auch total, total gut aufgenommen, obwohl ich gleich gesagt habe, also ich will, wenn, dann die ideale Unterstützung, ich will kein Geld von euch, ich möchte auch keine Vereinbarung eingehen, sondern nehmt mich mit meinen Vorstellungen so. Und ihr habt das richtig klasse so dann auch akzeptiert?
Also als ich weiß noch ganz genau, als Carola Schumann mit der Idee kam und Lydia und dann haben, ich war sofort Feuer und Flamme, habe gesagt, na klar, das wird was, das machen wir. Und so ging es ganz vielen, glaube ich. Und so geht es ja auch, also wenn ich mit Leuten spreche, ganz oft die dann sagen, ja, na klar, mein Sohn, ja, na klar, das ist doch die aus der Turnhalle, die da immer beim Impfen saß. Ich glaube schon,
das
trägt. Und das kann gut was werden.
Bin auch motiviert. Freue ich mich schon drauf. Genau. Und ich kann auch, glaube ich, nicht nur Soziales. Also ich habe früher ja auch in Betrieben gearbeitet. Insofern Wirtschaft, Betriebswirtschaft war ja zu DDR-Zeiten zwar, was die Rechtsform von Betrieben und GmbHs und so betraf, ein bisschen anders.
Ja.
Aber ansonsten ist ja Buchhaltung, BWL.
Margarine kannst du.
Margarine. Kann ich aufs Brot schmieren, genau. Margarine alles. Kann ich. Ja. Ja, ein bisschen Jugendpolitik.
Fußball.
Habe ich damals gelernt. Fußball.
Alles, was man so braucht.
Jetzt lerne ich gerade, was Galopprennen bedeutet, was die einzelnen Rennen sind. Ja.
Ja.
Ist ja auch hochspannend. Ich meine, ich habe früher Reitunterricht gehabt im Herrenkrug, aber das jetzt nochmal aus der Perspektive eines quasi ja auch Vereins zu betrachten, der ja auch auf die Gelder angewiesen ist und die das auch im Ehrenamt da organisieren. Also das finde ich auch schon bemerkenswert. Das ist echt irre, was in dieser Stadt an Ehrenamtlichen auf den unterschiedlichsten Ebenen unterwegs sind. Ja, natürlich hat man immer auch selbst was davon, weil das Ehrenamt gibt dir ja auch was zurück. Ja? Also es ist die Gemeinschaft tatsächlich, dass du mit vielen Leuten eben was machst, dass du eben auch Wertschätzung erfährst für die Arbeit, die du dort machst. Manchmal hat man die im Job ja nicht so. Ich schon, aber manche haben es halt nicht so.
Ja.
Weil bei uns ist ja schon Wertschätzung, wenn man nicht kritisiert wird vom Chef. Nein, hat er jetzt. Ich hoffe, er hört das nicht.
Das werden wir, klar, das spielen wir ihm vor.
Ach, er weiß ja, wie ich das meine.
Also, na klar.
Mit ihm kann man auch mal ein Späßchen machen. Er ist jetzt nicht der verbohrte Mensch, für den ihn vielleicht manche halten, aber ist er wirklich nicht.
Aber eine Frage fällt mir da zu dem Thema jetzt wirklich noch ein, die ich schon immer mal wissen wollte. Wie kam es zu der neuen Frisur? Vom Oberbürgermeister.
Frag ihn das doch mal selber.
Das frage ich ihn irgendwann
mal. Ich habe ihn das
aber gefragt. Du steckst nicht dahinter.
Nee, ich stecke da nicht. Um Gottes Willen, nein. Ich bin nicht sein Modeberater. Ich glaube, das waren mal andere. Ich meine, ich maße mir schon ab und zu mal einen zusammen. Wenn der Anzug, der steht ihm aber gut, ja. Weil ich glaube auch, jedermann braucht mal ein kleines Kompliment. Ob man nun die Untergeben ist oder nicht. Aber ich habe ihn das wohl gefragt, in meiner freundlichen Art, wer denn auf die tolle Idee gekommen ist. Und dann hat er gesagt, das war er selber. Und ich dachte, naja, ich muss mich erst dran gewöhnen.
Ja.
Mittlerweile, glaube ich, haben sich viele dran gewöhnt. Ich fand diesen frechen Rotzlümmelschnitt aber cool. Es passte irgendwie zu ihm.
Ja, das war, Spitzbögelchen. Ja, und jetzt muss man erstmal gucken.
Jetzt ist er der seriöse
Pensionär,
Pensionärsanwärter.
In der Bildunterschrift steht Dr. Lutz Trümmerl, dann muss ich immer erstmal gucken, wer von denen ist es denn eigentlich. Ja, aber gut, man gewöhnt sich dran.
Ja.
Ja.
Naja, er hat ja seinen eigenen Stil und das macht ihn auch aus. Das macht ihn auch auf eine gewisse Art und Weise liebenswert.
Ja.
Wenn man das so sagen darf.
Ja, ich glaube, die absolut überwiegende Zahl der Magdeburger hat ihn in ihr Herz geschlossen. Da glaube ich, dass der wird uns allen in Erinnerung bleiben und wird dich dann bestimmt auch noch ein bisschen unterstützen, wenn du dann Oberbürgermeisterin bist. Wie ist denn das eigentlich, der OBAD? Kommt der ab und zu mal noch ins Rathaus?
Der Willi? Willi Polte? Ja, klar.
Ja,
klar. Aber gut, wir sind ja auch in einer Partei. Aber ich glaube, Willi Polte, den ich auch gut leiden kann, der war ja auch eine Zeit lang mein Oberbürgermeister.
Mhm.
Der ist auch eine Seele von Mensch. Und der kommt nicht, um Ratschläge zu geben, glaube ich nicht. Der ist so gerne im Rathaus. Er hat ja auch was mit aufgebaut. Ich meine, das ist ist ja auch ein Lebenswerk gewesen, ja, für die letzten Jahre.
Ja.
Und die beiden verstehen sich auch.
Wir sind schon ganz schön weit, Simone.
Willst du was zum Wahlprogramm wissen?
Ja, erzähl mir mal was zu deinem Wahlprogramm. Das würde mich jetzt wirklich noch interessieren. Wo geht's denn hin mit Magdeburg in den nächsten 25 Jahren?
25 Jahre, dann werde ich ja nicht an der Macht sein. Das Grundsatzthema ist ja, zum einen hast du in der Stadt ja komplexere Problemlagen. Also musst du tatsächlich dafür sorgen, dass man zum einen in der Verwaltung sich nochmal eine Richtung geben lässt, strategische Entwicklung gemeinsam macht, weil alles, was man anfasst, sei es jetzt der Eulenberg zum Beispiel, wenn der tatsächlich eine Ansiedlung kommt, was ja, ob es nun diese besagte Firma ist oder eine andere, wirst du die Stadt nochmal komplett neu denken müssen. Dann brauchst du zum Beispiel mehrsprachige Schulen, du musst auch bei Kitas gucken, ob du da möglicherweise andere Sprachen anbietest, weil man weiß ja auch nie, wie lange die hochqualifizierten Fachkräfte denn vor Ort sind. Mhm. Die wollen sich ja weiterentwickeln, die werden ja auch möglicherweise wieder zurück in ihre Herkunftsländer gehen. Mhm. Du musst Wohnungsangebote haben, die vielleicht auch von der Anlage her anders sind. Also da muss die Stadt nochmal komplett neu denken.
Mhm.
Du brauchst ja dann auch mehr kulturelle Angebote im sozialen Bereich. Also unsere Kinder- und Jugendclubs müssen dann sicherlich auch nochmal aufgepeppt werden. Da muss man auch mal internationaler denken.
Ja.
Und was an der Stelle grundsätzlich wichtig wäre, dass man die Stadt Magdeburg nach außen hin sichtbarer macht. wirtschaftlich, touristisch, kulturell, sozial. Also Magdeburg muss eine Strahlkraft nach außen entwickeln, muss einfach auch interessanter werden, nicht nur für Investoren, sondern auch für Menschen, die gerne hierher kommen, Studenten, Studierende. Da haben wir auch einen großen Fund mit der Universität, mit der Hochschule Magdeburg. Da ist eben auch der Aspekt, die Universitätsklinik muss für den Standort, die Uni muss für den Standort erhalten bleiben. Da ist ja auch die Diskussion Fusion, städtisches Klinikum mit der Uni. Und da ist auch einfach die Zielrichtung für die Stadt. Wir brauchen für die Stadt eine tragfähige, langfristige, nicht nur für die Stadt, auch fürs Umland, gesundheitliche Versorgung auf dem höchsten wissenschaftlichen Standard. Das ist die Zielstellung bei der Fusion.
Ja.
Oder engeren Kooperation. Ich will jetzt noch nicht mal von einer Fusion sprechen, aber du wirst dir zwei so große Kliniken am Standort nicht leisten können. Also musst du gucken, die Investitionen, die du tätigst im medizinischen Bereich, solche Geräte kosten wahnsinnig viel Geld. Und du musst, um mithalten zu können, auf einem hohen Standard sein. Also hast du gar keine Chance, du kommst gar nicht dran vorbei, dass du gucken musst, wie du die Kliniken zusammenbindest, zusammenschweißt, um für die Bürger das Beste zu gewinnen. Und auch wenn, das ist dann auch wieder, also wenn jetzt ein größeres Unternehmen kommt, muss ich ja auch in der Gesundheitsversorgung was anbieten können, ja? Also werde ich mit dem Bestand an Ärzten zum Beispiel auch nicht klarkommen.
Ja.
Werde dann auf den Schlag nochmal möglicherweise eine große Anzahl von Bewohnern in die Stadt bekommen. Dann hatten wir ja schon mehrfach darüber gesprochen, Ehrenamt, also Wirtschaftsansiedlung sowieso, ne? Also Wirtschaft, da muss was getan werden, weil nur über die Gewerbesteuereinnahmen, die ja dann aus den Unternehmen generiert wird, kann ich mir diesen ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Luxus, weil es natürlich kein Luxus ist, aber kann ich mir eben die Kultur, die Umsetzung der Kulturstrategie leisten.
Ja.
Also das muss man ja auch sagen, wer denkt, ich kann Magdeburg jetzt von heute auf morgen neu denken, der denkt falsch, weil es ist so viel angeschoben. Ich muss ja auch erstmal dafür Sorge tragen, dass das alles vernünftig, finanziell tragbar auch zu Ende gebracht wird. Oder dass die Dokumente, Strategien, die wir vorzulegen haben, zum einen verzahnt werden, dass man wirklich guckt, was miteinander zusammenspielen muss. Wir haben also eine Verkehrsentwicklungsplanung bis 2035. Wir haben die Kulturstrategie 2000, ich glaube auch schon mittlerweile schon fast 35. Du hast sozialpolitische Leitlinien, wo da eben festgeschrieben ist, was wollen wir barrierefreier in der Stadt gestalten. Barrierefreiheit heißt ja nicht nur baulich, sondern auch Internet barrierefrei, die Zugänge zu den entsprechenden Medien und. Also das wäre ein wichtiger Aspekt, was schon vorliegt. Wir haben im Masterplan 100% Klimaschutz und die Frage ist doch, ich muss erstmal gestalten und machen. Und das sind auch die Aspekte in meinem Wahlprogramm. Also gestalten heißt Stadtentwicklung, weiterdenken als nur bauliche Entwicklung, die einzelnen Aspekte, die wir schon kreiert haben, die tatsächlich machen und da mitmachen lassen. Also auch die Bürger meine Meinung abholen.
Ja.
Ja, also Bürgerbeteiligung nochmal intensivieren. Meine Vision ist so dieses Haus, wir haben ja den breiten Weg, wo du quasi immer wieder über die Belebung des breiten Weges der Innenstadt sprichst und warum gehe ich den breiten Weg in seiner jetzigen Verfasstheit bis zum Uniplatz vor? Da ist am Ende nichts, außer das Opernhaus, wo ich dann eben hingehe, aber wahrscheinlich von der anderen Seite, wenn ich mir ein Musical angucken will, was ich letztens getan habe, weil das Opernhaus total schön ist. Aber ansonsten ist da hinten ja nichts. Also müsste man dort etwas erstehen lassen, was die Leute eben auch motiviert, dorthin zu gehen. Und da gibt es ja jetzt den Grundsatzbeschluss, dass man sagt, ich will die Volkshochschule mit der Stadtbibliothek zu einem Ort des immerwährenden Lernens mit einer Strahlkraft in die Stadt hinaus, in die einzelnen Stadtgebiete entwickeln. Und ich würde es ein Stück weit weiterentwickeln wollen, zu sagen, ich will dort auch die Dienstleistung, weil das ist auch ein Aspekt, dass wir als Stadtverwaltung, da sage ich jetzt tatsächlich mal Verwaltung, nicht nur Verwaltung, digitaler unterwegs sein muss, Leistungen eben auch zunehmend digital anbieten muss, dass der Mensch nicht zwingend ins Bürgerbüro gehen muss, ins Rathaus gehen muss, um das zu bekommen, was er im Prinzip braucht. Oder ein Standesamt, um eine Geburtsurkunde zu kriegen. Das kann man aber schon online machen.
Ja.
Also das zu entwickeln, dass die Menschen möglichst viel selber an ihrem Smartphone, am Rechner machen können und nicht mehr in die Behörde müssen. Und das für die Menschen, die es aber brauchen, dann am Standort zusammen mit Volkshochschule und Stadtbibliothek, wo ich eben lernen, lesen, Veranstaltungen machen kann, Kultur anbieten kann, aber auch für Familienangebote machen kann, die wir jetzt im Familieninformationsbüro machen, dass man das unter einem Dach, also ein Haus für alle, in einer Stadt für alle unterbringen kann und die Menschen eben wirklich motiviert sind, vielleicht noch mit einer schönen Gastronomie unterwegs, mit einem Terrassenbetrieb, die Straßenbahn fährt nochmal durch, das kannst du nicht ändern, Da kannst du keine Straßenbahnfreizeiten machen. Aber dass man dann auch vielleicht da noch Kulturangebote bringt, hat man schon mal versucht. Aber du hast eben keine Motivation, bis zum Ende des breiten Weges zu gehen.
Da ist nichts. Und da hast du ja, wenn du das dann machst, hast du ja dann auch die Uni, die du dann auch mit ins Boot holen kannst, die du dann mit einbeziehen kannst, die ganzen Studenten. Und dann wird das wirklich...
Das kann ein tolles Ding werden.
Ja,
genau.
Das kann ein tolles Ding werden.
Beratung noch mit unterbringen. Ja. Also Familieninformationsbüro bietet ja Beratung von jung bis alt an.
Ja.
Also auch in der Pflege und so weiter. Und wie gesagt, für die Menschen, die jetzt eben nicht gut mobil sind, ist es ein zentraler Anlaufpunkt, der auch gut erreichbar mit öffentlichem Personennahverkehr ist.
Ja.
Auch die anderen, die dann eben ihr Auto nicht abstellen wollen, könnten dann gut unter Straßenbahn hinfahren.
Ja.
Und da eben posierendes Leben mit, aber eben auch Wirkung in die Außenbezirke. Also ich würde dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich stelle die Bürgerbüros insgesamt noch auf den Prüfstand, brauche ich diese Struktur, die ich jetzt habe. Ich habe zu wenig Personal, ich kann die Dienstleistung nicht anbieten, ich warte jetzt hier monatelang auf einen Termin. Brauche ich das in der Form überhaupt? Oder kann ich da nicht andere Strukturen versuchen zu basteln? Eben über die Digitalisierung, aber eben auch über Terminsysteme, und Zugang auch ohne Termine. Wir haben es beim Impfen jetzt gesehen. Wenn du eine Kombination anbietest, die Leute, die eben ohne Termin kommen, wissen, dass sie keinen Termin haben, dass sie Wartezeiten in Anspruch nehmen müssen, haben aber vielleicht ein akutes Problem. Und die, die einen Termin sich holen, wissen, dass ich in 3 Monaten einen neuen Ausweis brauche, sind auch zufriedengestellt, weil sie eben schnell zu ihrer Dienstleistung kommen, wenn sie es denn Präsenz machen müssen. Und dann müsste ich überlegen, ob ich jetzt in die Stadt teile, tatsächlich vielleicht mit einer mobilen Variante die Menschen vor Ort erreiche. Kann man ja auch Terminbuchen machen. Also ich buche das mobile Team, wie wir es beim Impfen jetzt auch haben, bedarfsgerecht, sodass sie eben nicht rumstehen, sondern wirklich wissen, da ist ein älterer Mensch, der möchte, dass ich jetzt da hinkomme. Kann man ja über Telefon machen. Und dann habe ich eben die Dienstleistung auch vor Ort.
Ja.
Und wirklich flexibel, weil ich kann dann so dicht an die Menschen ranfahren, wie es dann die älteren Leute brauchen, weil wir werden ja älter. Und die Zielstellung gerade bei den Eltern ist auch, sie sollen so lange wie möglich in der Häuslichkeit bleiben.
Ja.
Und wenn sie dann eben die Dienstleistung quasi vor die Tür getragen kriegen, könnte das eine gute Geschichte werden.
Und ab und zu kann man dann da auch die Oberbürgermeisterin treffen.
Ja, zum Beispiel, wenn sie dann im Impfpunkt mithilft, weil wir da Personalengpässe hatten. Und was mir auch total Spaß gemacht hat, weil ich auch den Kollegen vor Ort zeigen wollte, nicht nur ihr seid hier, sondern auch ich mache das in meiner Freizeit, die ich ja im Grunde nicht habe, weil ich habe ja im Prinzip eine Vertrauensarbeitszeit. Also ich buche meine Zeit noch nicht ein, es ist also egal. So, und wenn es am Wochenende dann immer 2-3 Stunden mit zur Unterstützung hilft, warum nicht?
Ja.
Und man kommt auch an die Leute ran.
Also ich habe dir jetzt gerade ganz begeistert zugehört. Dein Programm, das hat mich mitgenommen.
Das ist ein Stück des Programms,
ja. Genau. Ja, genau. Das ganze Programm kann man dann in den Shownotes zu unserem, zu unserem Podcast abrufen. Da, das gibt es ja sicherlich auch schriftlich dann irgendwann mal, beziehungsweise einen Link zum...
Das schon, ja genau. Die Website wird auch in den nächsten Tagen hoffentlich freigeschalten. Also die ist auch schon ganz gut im Entstehen. Eine Kurzfassung werden wir dann sicherlich über Facebook auch posten.
Also liebe Leute, wir legen dann den Link in die Shownotes zum Podcast. Ja. Einfach draufklicken, Programm lesen und mal gucken.
Und sich motivieren lassen.
Sich motivieren lassen, genau. Die
zur Wahl ohne zu gehen oder die Briefwahl zu machen, was ja auch möglich ist. Genau. Ja.
Kurzfassung des Wahlprogramms.
Ja,
hat mir auch super Spaß gemacht. Ich gehe jetzt hochmotiviert und verteile für dich Flyer und hänge Plakate auf.
Da freue ich mich. Keine Flyer, aber die kommen auch demnächst. Ja.
Ja, und dann hoffen wir mal, wir sind eigentlich überzeugt davon, dass das gut werden wird. Ich drücke dir die Daumen, ich tue alles, was ich kann und wir alle kämpfen für dich mit und freuen uns, dass wir was für dich tun können und dass du da bist und das machst. Es hat mir riesig Spaß gemacht, Simone. Danke, dass du da warst, dass das geklappt hat, dass du deine spärliche Freizeit geopfert hast. Und
habe ich gar nicht gemacht.
Hat mich total gefreut, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und wir sagen tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, ich danke dir.